Verse 5 und folgende. Wir können die Präsentation auch schon mal einschalten. Gott, der Herr, sah, dass die Bosheit der Menschen groß war und dass alle ihre Gedanken durch und durch böse waren. Da bereute der Herr, dass er sie geschaffen hatte. Ja, es bekümmerte ihn sehr. Ein furchtbar erschütterndes Fazit, wie ich finde. Bald schon hatte sich alles, was sich Gott an Gutem ausgedacht hatte, zum Bösen hin verändert. Sogar in der Tierwelt hatte dieser zerstörerische Prozess des Bösen seinen Lauf genommen. Es heißt hier an anderer Stelle, dass alle Lebewesen, in denen Odem des Lebens war, ihren Lebenswandel verdorben hatten. Das ursprünglich harmonische Zusammenleben hatte sich bei Mensch und Tier in einen erbitterten Kampf ums Dasein gewandelt, so wie Charles Darwin das vor ungefähr 200 Jahren später leider zu Recht beschreibt. Der Sündenfall der ersten Menschen zog nach und nach alles mit runter. Gier, Neid, Mord und Totschlag, Ehebruch und sexuelle Zügellosigkeit, Unterdrückung der Schwächeren, zum Himmel schreiende Ungerechtigkeiten und Gemeinheiten. Das waren damals die beherrschenden Lebensumstände. Und das sind sie leider bis heute wieder. In fataler Weise wiederholt sich die Geschichte und nur wegen Gottes Gnade nicht auch die Sintflut in ihrem damaligen Ausmaß. Damals hat Gott dieses knallharte Gerichtsurteil verhängen müssen, um allen klarzumachen, was die Konsequenz der Gottlosigkeit ist, nämlich der Tod statt das Leben. Und so beschließt Gott damals ein wirklich radikales Ende durch eine weltweite Sintflut. So wie er die Erde im Schöpfungsakt aus einem chaotischen, wasserbedeckten Zustand der Urerde zum Lebensraum gestaltet hat für seine Geschöpfe, so nimmt er ihnen nun diesen Lebensraum wieder durch eine Megaflut. Nur Noah und seine Familie sollten verschont werden. Die letzten, die Gott die Treue gehalten hatten. Sie, genauer gesagt, nur 8 Menschen sollten die Katastrophe überleben. Für sie und durch sie setzt Gott aber auch trotz allem ein großes Hoffnungszeichen mit der Arche. Ganz sicher war das kein niedliches Schiffchen, aus dem alle vergnügt die Aussicht genießen, so wie man es in den meisten Kinderbüchern dargestellt sieht. Ja, das hier, das habe ich auch mal so als Bastelvorlage gefunden. Also es ist auch schön, das mit den Kindern zu machen. Ich finde das gut, Udo. Ja, anschaulich. Aber gleichzeitig muss man auch lernen, wie die Situation wirklich war. Das war alles andere als eine fröhliche Reise. Und auch die Arche war kein schönes Schiffchen, es war so wörtlich ein Kasten, ein Riesenkasten, ein Monsterkasten. Es kann sogar vom Wort her Sarg bedeuten. Und damit ist nicht nur die Flut selbst, sondern auch dieses Rettungsmittel Gottes sehr außergewöhnlich. Und übrigens auch technisch betrachtet seinerzeit damals um Jahrtausende voraus. Die Maße sind wirklich verblüffend, wenn man die sich mal als Ingenieur anschaut und zum Beispiel die Schwimmstabilität dieses Kastens berechnet. Der ist kaum optimaler zu gestalten. Die Arche hatte nur eine Funktion und ein Ziel, dass Gott mitten im Tod das Leben erhalten und einen Neuanfang schenken wollte und es auch geschenkt hat. Damals nur einigen wenigen. Allen voran war es Noah, der erstmal diese gigantische Riesenrettungsinsel bauen musste. Bestimmt haben ihm da auch einige geholfen und welche, die nachher mit eingestiegen sind und vielleicht auch welche, die ihn für verrückt gehalten haben. Ich kann mir das sehr gut vorstellen. Die erstaunlichen Details nach Gottes genialem Plan, die sind vorgegeben. Mit Abmessungen wie bei einem kleinen Containerschiff oder beim mittelgroßen Kreuzfahrtschiff. Das Ganze war aber kein steuerbares Schiff, sondern es war eigentlich ein passiv auf der Wasseroberfläche treibendes Rettungsgerät. Mit 3 Stockwerken und zweckmäßigen Kammern ausgestattet für die Insassen. Ein tolles Modell dazu gibt es im Wuppertaler Bibelmuseum, wo ich zuletzt mit den BU-Lern mal war. Da kann man das bestaunen, das ist ziemlich genau nach diesen Beschreibungen aus dem Alten Testament nachgebaut. Und da sieht man auch, wie ausgeklügelt das eigentlich war und wie unfassbar groß für die damalige Zeit. Für die Belüftung und etwas Licht sorgte ein oben umlaufender, ca. 50 cm hoher, überdachter Fensterkranz. Und das Ganze war außen wie innen mit natürlichem Pech abgedichtet. Auch von der Farbgebung her wenig einladend. Ja, streicht mal ein Zimmer bei euch schwarz, dann habt ihr ungefähr eine Vorstellung, wie es da drin den Leuten zumute gewesen sein mag. Schwarz, schwarz wie der Tod. Und dann müssen alle in diesen Riesenkasten steigen, die gerettet werden sollen. Noah und seine Familie zusammen mit einer riesigen Schar an Landtierpaaren, die Gottes ganze Schöpfungsvielfalt widerspiegeln und repräsentieren und die schließlich nach der Flut die zerstörte Erde wieder besiedeln sollen. Und die tierische Zusammenstellung gehorcht Noah dann auf ganz eigenartige Weise freiwillig. Fast scheint es so, als würden manche Tiere besser als die Menschen begreifen, um was es geht, was auf die Erde zukommt und dass nur diese Arche sie vor dem Tod retten kann. Noch ein interessantes Detail in der Geschichte. Als alle an Bord sind, schließt Gott selbst die Tür zu, die Einstiegsöffnung. Damit setzt er selbst den Zeitpunkt fest, ab dem niemand mehr an Bord kommt. Gut möglich, dass erst jetzt, als die ersten bedrohlichen Wolken aufziehen, manchen Lästerern vor dem schwarzen Kasten dämmert, dass es zu spät ist. Übrigens, das Wetter scheint heute zur Predigt zu passen. Dann brechen die Elemente mit ungeheurer Wucht los. Es schüttet wochenlang von oben und aus Erdspalten treten zusätzlich riesige Wassermassen aus. Das war auch eindeutig keine lokale Hochwasserkatastrophe, wie wir sie vor ein paar Jahren im Ahrtal erlebt haben. Es war noch schlimmer. Es war sogar noch schlimmer als die Tsunamis 2004 und 2011. Die gesamte besiedelte Erdoberfläche war betroffen. Unvorstellbar. Und mitten in so einer Naturkatastrophe, da hatten die Passagiere in der Arche sicherlich kein Vergnügen, sondern es war eine eher unheimliche Kreuzfahrt, die unter diesen Umständen auch noch eine gefühlte Ewigkeit gedauert hat. Dunkel und stickig, eingepfercht werden sie von der globalen Flut über eine total zerstörte Erde hin und her gespült. Vielleicht in Form eines gigantischen Tsunamis, das wissen wir nicht, was das genau war, der auf jeden Fall um die ganze Erde läuft und alles zerstört und alles ersäuft, was nicht im Kasten sitzt. Und so lange sitzen, liegen und bewegen sich die Archianer miteinander auf engstem Raum in diesem Kasten. Erstaunlicherweise ging es auch offensichtlich friedlich zu da drin. Das ist vielleicht das größte Wunder, dass es da drin kein Hauen und Stechen gibt, sondern dass die Tiere miteinander klarkamen, die Menschen, bis sich der Kasten öffnet und ja, der erlösende Landgang kommt nach insgesamt mehr als einem Jahr im schwimmenden Exil. Das Ziel war die ganze Zeit allein ihre Rettung. Und das wussten zumindest die 8 Menschen an Bord. Draußen trieben riesige Teppiche aus Trümmern, aus ausgewurzelten Bäumen und Leichen aller Art. Und schnell war jedem klar, dass alle Freunde und Bekannte draußen tot sein mussten. Entsprechend gedrückt wird die Stimmung in der Arche gewesen sein. Nur die Hoffnung auf die Zukunft hält sie am Leben, weil Gott noch was vorhat mit ihnen. Und so läuft alles auf diesen Zeitpunkt hinaus, an dem die Reise endlich zu Ende ist. Und bis dahin wird dieser Kasten, der wie ein schwimmender Sarg aussieht, alle vorm Ertrinken retten. Und so kommt nach dem Weltuntergang dann tatsächlich der Neustart des Lebens auf der Erde. für die Menschheit mit nur 8 Leuten. Und so war in der ganzen Sintflutgeschichte Gottes Gerechtigkeit, aber auch seine Gnade schon da. Leider wird sich dann bald danach herausstellen, dass es bloß ein vorläufiger Neuanfang war. Gott sieht nach der Sintflut schon deutlich voraus, nachdem der gerechte Noah mit seiner Familie ausgestiegen war und Gott ein Dankopfer bringt, dass die Unverbesserlichkeit der Menschheit prinzipiell ist und dass die Menschen wenig bis nichts aus dieser Lektion lernen werden. Gott urteilt, der Mensch ist und bleibt böse von Jugend auf, selbst nach dieser bisher härtesten Strafmaßnahme des Schöpfers in der Erdgeschichte. Und so lesen wir es am Ende von Kapitel 8. Das Ende der Fahnenstange menschlicher Bosheit ist immer noch nicht erreicht. Bald nach der Flut wendet sich die große Mehrheit von Noahs Nachkommen schon wieder von dem Gott ab, dem sie ihr Leben gerade ein zweites Mal zu verdanken haben. Die Erde erholt sich allmählich von der Katastrophe, aber nicht so automatisch auch vom Bösen. Den Menschen muss noch klar werden, so wie sie Gottes Gerichtsurteil verdient haben, brauchen sie seinen Erlöser. Obwohl Gott das feststellen musste, dass die Menschen böse bleiben, beschließt er wieder, gnädig zu sein. Und damit deutet er eine noch viel größere Macht an, als die in seinem Gerichtsurteil der Sintflut. Zunächst verzichtet er für alle Zeiten auf eine weitere globale Flut und garantiert stattdessen weitgehend stabile Klimaverhältnisse auf der Erde. Eine Garantie des Schöpfers, die meiner Ansicht nach mächtiger ist als alle Klimaschutzprogramme, die wir durchaus auflegen können, aber dass diese Welt besteht, das liegt letztlich an dem, der sie geschaffen hat und der sie erhalten will, auch unter schwierigen Umständen. Und Gott sagt dann, nie mehr will ich um der Menschen willen die Erde verfluchen und alles Lebendige vernichten, so wie ich es gerade getan habe, auch wenn die Gedanken und Taten der Menschen schon von Kindheit an böse sind. Solange die Erde besteht, wird es Saat und Ernte geben, Kälte und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Und das gilt so lange, bis Gott einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen wird, in denen nichts Böses mehr sein wird. So lesen wir es später in der Offenbarung. Bis dahin existiert unsere Erde nur wegen Gottes Gnade weiter. Zwar funktionsfähig, aber im Notfallmodus, bis ihre endgültige Erlösung kommt. Und mit dieser Sintflutgeschichte gibt uns Gott einen ersten großen Hinweis, dass die Welt und die Menschheit nicht durch Gottes Gericht, sondern nur durch Gottes Gnade gerettet werden kann. Und damit machen wir einen Sprung ins Neue Testament, denn die ganze Geschichte von Sintflut und Arche weist schon sehr früh auf Gottes eigentliche Absicht hin, auf Jesus, der sich als endgültiger Retter und Erlöser erweisen wird. Auf den, den wir gleich auch im Abendmahl miteinander feiern wollen. Er wird zur eigentlichen Arche, zum Zufluchtsort Gottes für jeden, der an ihn glaubt. Er, Jesus, wird zur Arche, indem er selbst ins Grab steigt, ins Reich des Todes und indem er alle rettet, die seinen Tod am Kreuz zu ihrer Versöhnung mit Gott annehmen. Und so macht Jesus die verschlossene Tür zum Leben wieder auf. Durch seine Auferstehung geht er allen seinen Nachfolgern voran ins ewige Leben. Und das greift sogar später Petrus auf, im Zusammenhang mit der Taufe interessanterweise. Er vergleicht die Taufe im Glauben an Jesus mit der Arche Noah. Die Arche ist ein Bild für die Taufe, die euch jetzt rettet. Die Taufe ist keine körperliche Reinigung, sondern die Bitte an Gott um ein reines Gewissen durch die Vergebung der Schuld. Dies ist möglich durch die Kraft der Auferstehung von Jesus Christus. Die Taufe ist also eine Bitte an Gott um Vergebung. Eine Bitte um Jesu Willen aufgrund seines Todes und aufgrund seiner Überwindung des Todes. Damit ist die Taufe auch Ausdruck des Glaubens und nicht dessen Ursache. So wie Noah wegen seines Glaubens in die Arche ging und ohne Glauben hätte er das Ding nie gebaut. Das ist auch der Grund, weshalb wir Kinder segnen, sie gerne segnen, aber erst taufen, wenn sie das selber bewusst wollen, weil sie an Jesus glauben und aus eigener Überzeugung bei ihm eingestiegen sind. Und zwar in die viel größere Arche Gottes, in die jeder einsteigen darf, der ihm vertraut. Und mit ihm, nur mit ihm, führt meine Lebensreise dann ins neue, wahre Leben in Freiheit. In die Freiheit von meiner eigenen Bosheit. In die Freiheit von den Zwängen und Ängsten einer gottabgewandten Welt. In die Freiheit vom Urteil Gottes. In die Freiheit von der Macht des Todes hinaus in ein ewiges Leben, das sich einmal in Gottes völlig neuer Schöpfung entfalten wird. Und zwar endgültig und nicht nur vorläufig wie damals durch die Arche. Amen. Ich möchte noch beten. Ja, lieber Vater, wir sehen diese Geschichte auch mit großem Erschrecken. Du bist der Richter dieser Welt. Und du wirst für Gerechtigkeit sorgen. Aber du willst, dass wir Menschen umkehren zu dir. Du willst, dass wir einsehen, wo wir schuldig geworden sind. Und wir dürfen dich um Vergebung bitten, um Jesu Willen. Danke, Herr, dass du nicht vernichten willst, sondern dass du retten und erlösen willst, dass das deine eigentliche Absicht ist. Und vergib du uns, wo wir das verachten und uns darüber hinwegsetzen und uns selber retten wollen oder uns selbst unser Leben ohne dich gestalten wollen. Schenk uns, dass wir wieder in deine Arme fliehen und dass wir dich als unseren Retter und Erlöser erkennen. Amen.